Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein kann, dass ihr auch hier seid. Vor allen Dingen, dass Jesus da ist und dass wir heute nachdenken dürfen über aus der Reihe ein Leib verschiedene Gaben, das Bild vom Leib. Also, ich habe euch einen Text mitgebracht und zwar 1. Korinther 12, 4 bis 27. Ist ein sehr langer Text. Ich werde ihn nur in Auszügen lesen, aber ich empfehle euch, den ganz zu lesen. Ich werde heute nicht, also mein Schwerpunkt ist nicht, auf die einzelnen Geistesgaben einzugehen. Da müsst ihr vielleicht in den Discover-Kurs kommen oder wir müssen da mal eine gesonderte Reihe draus machen, sondern es geht mir eher um das Bild vom Leib. Das war, glaube ich, auch der Wunsch vom Gottesdienstteam. Genau, die einzelnen Glieder, wir als Ganzes, jeder von uns ist wichtig. Deswegen, die erste Slide lese ich nur in Auszügen. Da schreibt Paulus, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Jetzt springe ich zu Vers 11. Dies alles aber wirkt derselbe Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. So, und jetzt ein bisschen ausführlicher. Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so verhält es sich auch mit Christus. Wenn nun der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deshalb etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, an jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, auf dass im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. Ja, zum Hintergrund von Paulus' Worten. Ich mag es immer ganz gern, dass man merkt, also in welchem Hintergrund, vor welcher Situation hat Paulus das auch gesagt. Und dann können wir das auch auf uns übertragen. 20 Jahre nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus, also ungefähr um das Jahr 50 herum, hat Paulus in Korinth das Evangelium verkündigt. Ungefähr 18 Monate lang, nimmt man immer so an, und hat da die erste Gemeinde gegründet. Korinth gibt es heute noch, ich war da noch nicht, vielleicht ist es auch nicht so toll, keine Ahnung, hat heute ungefähr 30.000 Einwohner, war aber damals, als Paulus diese Zeilen geschrieben hat, eine wirtschaftliche und kulturelle Drehscheibe am Isthmus von Korinth. Das ist eine Landenge, die einzige Verbindung zwischen der Halbinsel Peloponnes und dem übrigen griechischen Festland. Da seht ihr Korinth ab 1858, also das hat sich nochmal ein bisschen verschoben, die Stadt, vielleicht auch, weil das Meer früher eher an der Stelle war, wo man sieht, Korinth bis 1858. Also Korinth hatte auf alle Fälle zwei Häfen, ist heute anscheinend ein bisschen verlandet, hatte zwei Häfen am Saronischen Golf und am Golf von Korinth und war dementsprechend eine sehr quicklebendige Hafenstadt mit allen Einflüssen, die die zivilisierte Welt damals zu bieten hatte, griechisch, römisch, alles Mögliche. Und diese kulturelle und religiöse Vielfalt, die spiegelt sich auch in der Gemeinde wider, die Paulus da gegründet hat. Da waren Judenchristen, also Christen, die aus einem jüdischen Hintergrund kamen. Waren Christen da in der ersten von Paulus gegründeten Gemeinde, die aus einem heidnischen, also griechischen, römischen Hintergrund kamen. Es gab Sklaven, es gab freigelassene Handwerker, Mittel- und Oberschicht. Also es gab alles in dieser Gemeinde. Und als Paulus sie verließ, hatte sie, man nimmt es so an, man kann es nicht so gut schätzen, vielleicht so um die 100, vielleicht auch mehr Mitglieder und befand sich in einer Schlüsselposition und war aber eine sehr quicklebendige, auch schnell wachsende Gemeinde. Und die Gemeindeglieder hatten einen unglaublichen Reichtum, ja, also vielleicht so wie es auch bei uns ist, ohne jetzt hochmütig sein zu wollen, es gibt viele gute Gemeinden in Marburg und der Christustreff gehört dazu. Wir haben viele gute Gaben unter uns, viele wertvolle Menschen und so war das damals auch in Korinth. Die hatten einen unglaublichen Reichtum an Gaben. Aber das alles bringt nichts, wenn man einander, also wenn die Kräfte so nach außen zerren, ja, wenn der Leib irgendwie so nach außen strebt und nicht mehr zusammen funktioniert. Also diese Ressourcen, die sollten sich an das ganze, in die ganze römische Welt verteilen. Von Korinth aus, so hatte sich Paulus sicherlich gedacht, sollten evangelistische Impulse ausgehen in die ganze Welt. Hatte ja zwei Häfen, war also einfach auch und alle Leute aus aller Welt kamen dahin. Aber es gab eben ein Problem. Die Gemeinde war unter sich zerstritten. Und es war offensichtlich so, also jetzt nicht tierisch zerstritten, aber es war so, gab so Tendenzen, dass einer den anderen kritisch beäugte und guckte, ist meine Gabe jetzt wertvoller als deine Gabe? Ist deine Gabe weniger wert? Und dagegen wendet sich Paulus ganz vehement und sagt, verwendet dieses drastische Bild vom Leib und von den Gliedern, um ihnen die Botschaft deutlich vor Augen zu führen, nur gemeinsam seid ihr stark. Alleine, jeweils für euch, seid ihr wie unnütze, amputierte Glieder am Leib. Das sind keine amputierten Glieder, keine Angst. Das ist Ton. Genau. Das sind Votivgaben. Gibt's übrigens in der katholischen Kirche auch oder gab's noch lange so Votivgaben? Und zwar hat man damals, es gab in der Nähe von Korinth ein großes Heiligtum des griechischen Heilgottes Esculap oder Asklepios. Und da hat man gebetet und wenn dann der Arm oder das Bein oder der Kopf wieder gesund geworden war, dann hat man so ein Körperteil aus Ton formen lassen und quasi als Gabe, so als Opfergabe, als Dankgabe in den Tempel gebracht. Und da lagen nun all diese verschiedenen Glieder verstreut, die hat man jetzt wieder ausgebuddelt und da schön arrangiert. Und dieses Bild hatte vielleicht Paulus vor Augen, auf alle Fälle aber die Menschen in seiner Gemeinde, die ja zum Teil aus heidnischem Hintergrund kamen. Und er sagt, also wenn ihr euch weiterhin so verhaltet, wie ihr das tut, ja, jeder guckt nur auf sich und der eine bekrittelt den anderen und guckt, wer bin ich mehr wert oder der oder ist die Gabe mehr wert oder die, dann seid ihr quasi wie so einzelne zerstreute Körperteile. Ihr könnt eigentlich nichts zusammen tun. Ohne Verbindung zum Leib. So verhaltet ihr euch, das will Paulus seinen Leuten sagen. Ihr tut nicht das, was ein Körper tun soll. Jedes Glied ist an seinem Platz normalerweise, also ist ja nicht immer so, aber eigentlich soll der Körper schön zusammenarbeiten mit allen Armen, Beinen und so weiter und so fort. So ist es, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat, dass es dann in Wirklichkeit nicht immer so kommt, das ist uns allen klar. Aber dieses Bild verwendet Paulus. Ja, wenn alles gut geht, dann arbeiten alle Körperteile zusammen. Jedes Körperteil nimmt seinen Platz ein und der Leib funktioniert zusammen. Es ist Unsinn, sagt Paulus in unserem Text, die guten Gaben Gottes, die Gott doch ausgeteilt hat, zu bewerten zu wollen, ja, und der einen Gabe größeren und der andere einen niedrigeren Wert für den Nutzen der Gemeinde beizumessen. Es ist auch Unsinn, sagt Paulus, wenn Einzelne sich wichtiger nehmen als die anderen und denken, sie wären besser oder sie hätten die besseren Gaben. Es macht nur Sinn, wenn jeder sich mit seinen spezifischen Gaben einbringt. Dann wird der Leib Christi aufgebaut. Genau, da fand ich süß. Ihr seht ja dicke, dünne, große, kleine und so weiter. Und manche gucken so ein bisschen mies, ja, oder erschrocken. Andere sind ganz gut drauf. Der eine hat sich so ein bisschen abgesondert, liegt da oben auf dem Kopf. Aber es sind irgendwie, soll das, fand ich ganz lustig, der Leib. Der Leib ist nur stark, wenn alle im Leib sind, am Leib sind, mitmachen, mit dabei sind. Mit ihren verschiedenen Gaben und auch mit ihren Sonderheiten und Eigenheiten. Jeder von uns ist wichtig, ist mein einer von drei Gedanken. Der erste Gedanke, jeder von uns ist wichtig. Warum? Weil wir einander brauchen. In den verschiedenen Ausformungen von Gemeinde, also sei es im Hauskreis, wenn wir mal vom Kleineren zum Größeren gehen, im Hauskreis, in der Gemeinde, in der weltweiten Christenheit. Manchmal liest man ja auch im Internet oder auf Blogs, also ich habe öfter mal auch so Blogs auf amerikanischen Seiten gelesen, wo Christen, die von sich denken, dass sie progressiv sind, sagen, also ich brauche eigentlich keine Christen, ich brauche keinen Gottesdienst, ich brauche auch keine Gemeinde, die hält mich nur davon ab, sonntags irgendwie soziale Dienste zu tun und mich in die Welt einzubringen. Ich kann wunderbar alleine zu Hause Christ sein mit meiner Familie, vielleicht so eine Home Church oder so eine Hauszelle nur machen, aber ich brauche eigentlich die anderen Christen nicht, weil die hindern mich nur daran, meine Gaben in die Welt einzubringen. Ich denke, das ist großer Mist, weil Gott uns von Anfang an die Gemeinschaft verordnet hat. Ja, wenn wir an den Anfang denken, Adam und Eva, da geht es zunächst einmal um die Gemeinschaft von Mann und Frau in der Ehe, aber wir alle wissen, dass wir Gemeinde oder Leib Christi nur abbilden können, wenn Männer und Frauen zusammenarbeiten in der Gemeinde Jesu, egal ob sie jetzt verheiratet sind oder nicht. Männer und Frauen zusammen bilden den Leib Christi auf eine wunderbare Weise ab. Und wenn wir so auf Jesus schauen, also wir machen jetzt mal den Sprung vom Anfang der Weltgeschichte zu Jesus, dann sehen wir da auch, dass er auch kein Einzelgänger war. Er hat auch Freunde gehabt. Die waren ihm beileibe nicht immer eine große Hilfe. Die waren ja auch manchmal ein bisschen sonderbar, wenn wir das so lesen, finden wir uns manchmal selber wieder. Oder wenn es drauf ankam, vielleicht sogar feige, haben sich davon gemacht. Aber dennoch hat Jesus an seinen Freunden festgehalten, an der Gemeinschaft. Und selbst nach seinem Tod und seiner Auferstehung war quasi sein erster Gang zu seinen Freunden wieder und sagte, ich bin noch hier, rechnet mit mir. Also er hat an der Gemeinschaft festgehalten, auch wenn die Gemeinschaft ihn sicherlich bitter enttäuscht hat. Ja, am Kreuz standen ja dann nur, in Anführungszeichen nur, zwei Frauen und ein Mann. Und wo waren alle anderen gewesen? Die waren stiften gegangen. Manche von uns machen ja dieselbe Erfahrung, gerade wenn wir krank sind, wenn es uns nicht gut geht, dann weiß man, wer die wirklichen Freunde sind und dann ist man vielleicht auch manchmal enttäuscht, dass Leute aus der Gemeinde, von denen man es erwartet hätte, sich gerade nicht um einen kümmern. Das hat jeder von uns schon mal erlebt und wir sind vielleicht auch selber solche Leute, die anderen etwas schuldig geblieben sind. Also da sind wir einfach Menschen und da brauchen wir Vergebung und müssen auch einander vergeben. Jesus hat großen Wert auf Gemeinschaft gelegt. Er hat seine Freunde zu zweit ausgesandt oder in Gruppen, um seine Botschaft in die Welt zu bringen. Er hatte ja außer den 12 Jüngern, das waren alles Männer natürlich, weil es damals in der Gesellschaft sehr unüblich gewesen wäre und ein großes Hindernis für die Verbreitung des Christentums, wenn er auch Frauen in seinem engsten Jüngerkreis gehabt hätte. Aber im erweiterten Jüngerkreis haben sich ja auch Frauen befunden und Frauen haben zu seinen engsten Vertrauten gehört. Also wir hören dann ja später, dass Johanna und Salome oder auch Maria Magdalena unterm Kreuz standen und auch Frauen ihm gefolgt sind und ihn unterstützt haben, finanziell, mit ihren Gaben, mit ihren Gebeten. Ja, die frühe Gemeinde nach Jesus dann hat dieses Ideal fortgesetzt, also diese Gemeinschaft. Das hat leider nicht so lange so gut funktioniert, aber so einige Jahre lang haben sie quasi wie eine Familienkommunität zusammengelebt. Ehepaare, Singles, kleine, große, dicke, dünne. Und man sieht da auch natürlich, wenn man in die Apostelgeschichte 2 reinguckt, dass es da auch zu Streit kam. Also es war jetzt nicht alles nur immer eitel Sonnenschein. Man hat Leben miteinander geteilt und wo gehobelt wird, da fallen halt auch Späne. Aber sie haben sich trotzdem doch im Wesentlichen zusammengerauft. Ja, also vielleicht ging es dann da auch so zu. Es gibt ja da diesen Streit, die einen Witwen wurden besser versorgt als die anderen, die Griechischen besser als die Hebräischen oder was umgekehrt. Und dann muss man ja ordnend eingreifen, es müssen Armenpfleger und Diakone eingesetzt werden, weil die Gemeinde sich schon ums Essen zerstritten hat. Ja, also das waren einfach alles nur Leute, so wie du und ich. Aber es gab dann eben auch wieder die schönen Zeiten, ja, wo man gesagt hat, yes, das ist meine Gemeinschaft und die anderen sind doch irgendwie auch liebenswert. Im Lauf der Geschichte, der christlichen Geschichte, gab es immer wieder auch die Tendenz, sich zu vereinzeln. Das finden wir beim ganz frühen Asketentum, das im 3. Jahrhundert schon eingesetzt hat. Die Anachoreten oder Anachoreten, das waren so Leute, die haben ganz alleine in der Wüste gelebt, ganz alleine für sich. Christen, ja, weil sie dachten, vor allen Dingen in Ägypten hat es angefangen, weil sie dachten, alleine kann ich super irgendwie heilig werden, ja, und dann kann ich Gott nahe kommen. Und das ist auch eine Sehnsucht gewesen, die man ernst nehmen muss. Aber ein Mann hat dann etwas Entscheidendes verändert. Das war Pachom oder Pachomius, ein junger koptischer oder ägyptischer Mann. Königsfalke heißt sein Name übrigens, finde ich sehr schön. Also wenn ich Kinder hätte, hätte ich vielleicht meinen Jungen auch Königsfalke genannt. Der arme Junge. Genau, also damals war das ein ganz normaler Name, Pachomius. Und der war zunächst Soldat im Heer von Kaiser Konstantin, also so 320, 15. Und er ist dann Christ geworden. Er hat Christen kennengelernt, hat sich bekehrt und dann ist er erstmal in die Wüste gegangen. Fragt man sich natürlich, okay, was hat er für Christen kennengelernt? Aber das war ja damals das Ideal. Ja, wenn man Christ wird dann und wenn man ganz hardcore sein will, dann macht man das alleine, dann geht man in die Wüste. Aber bald hat er gemerkt, viele, die so alleine waren in der Wüste, die waren deshalb ja keine besseren Christen, sondern sie waren vielleicht sogar noch mehr als die anderen in Gemeinschaft Versuchungen ausgesetzt. Und er hat sich gedacht, okay, also wenn ich jetzt zum Beispiel Jesus ähnlicher werden will, ja der Begriff Heiligung, dann muss ich mich eigentlich der Gemeinschaft aussetzen. Denn wie kann ich Geduld, Langmut, Demut und all die Königstugenden, wie kann ich die lernen, wenn es gar niemanden gibt, der mich manchmal rasend macht, ja, der mich herausfordert? Wie kann ich geistliche Früchte wie Liebe, Freundlichkeit, Friedfertigkeit entwickeln, wenn ich ganz alleine lebe, wenn es da gar niemand gibt, mit dem ich mich auseinandersetzen muss, im Guten oder auch manchmal im Nervigen, im Schlechten? Heute könnten wir das vielleicht sagen, weiß ich nicht. Also ja, eben, weil was ist mit den Christen, die einfach ganz alleine vor sich hin leben? Das ist ja dann auch recht einfach, finde ich, ne, wenn man sich nicht mit den anderen auseinandersetzen muss. Oder wenn ich mir nur die Leute suche, und da hat sicherlich jeder die Tendenz, will mich auch gar nicht ausschließen, wenn man sich immer nur die Leute handverliest, mit denen man zusammen ist, mit denen man gut kann, dann ist es ja einfach, einander liebevoll zu begegnen. Aber in der Gemeinde Christi, auch hier im CT, da kommen wir halt alle zusammen und da gibt's auch mal den einen oder den anderen, dessen Nase mir nicht gefällt und umgekehrt. Pachomius ist also zu der Überzeugung gekommen, das ist nicht so toll mit diesem Einzelgängertum in der Wüste. Ich mache jetzt eine Gemeinschaftskommunität auf. Das waren zunächst nur mal Männer, also Mönche waren das. Er hat also das allererste Kloster, Gemeinschaftskloster in der Geschichte der christlichen Welt gegründet. Das war dann so 325 ungefähr. Ein Koinobion, das gemeinsame Leben heißt das. Das war ein Haus oder ein Kloster, wo man gemeinsam gelebt hat. Und ich denke, er ist da inspiriert gewesen, auch von dem Spruch aus der Bibel, aus dem Buch der Sprüche: Eisen wird an Eisen geschliffen, so schleift einer den Charakter des anderen. Jeder von uns schleift sich am anderen, ärgert sich am anderen, aber das hilft uns auch, ähnlicher wie Jesus zu werden, ja, weil wir uns natürlich einander auch ermutigen und da, wo man herausgefordert wird durch die Gegenwart und die gemeinsam verbrachte Zeit mit dem anderen, da muss man einfach zu Jesus kommen und sagen: Hör mal, ich habe so fiese Gedanken im Kopf, bitte hilf mir doch und ich segne den anderen in deinem Namen, auch wenn mir das jetzt nicht gefallen hat, wie er sich verhalten hat. Also wir brauchen einander. Jesus hat uns die Gemeinschaft verordnet, Gott hat uns die Gemeinschaft verordnet, weil sie uns hilft, auch im Glauben zu halten. Ja, Gemeinschaft hält ja auch, sie ist wie ein Trapez, ein Netz, was aufgespannt wird. Wir halten uns gegenseitig, wenn einer fällt, dann können wir einander aufhelfen. Aber wir schleifen uns auch aneinander, wir reiben uns aneinander und das hilft uns, auf dem Weg der Heiligung oder ähnlicher wie Jesus zu werden. Nur zusammen mit all unseren unterschiedlichen Fähigkeiten und Gaben können wir Gott in seiner Kreativität und Fülle widerspiegeln. Nur zusammen kann der Leib Christi wirklich funktionieren und das bewirken, was Gott sich gedacht hat. Du bist wichtig, deine Gaben sind wichtig. Nimm dich nicht raus, bleib nicht außen vor, denn du fehlst uns sonst. Du fehlst in deinem Hauskreis, du fehlst im Christustreff oder in einer anderen Gemeinde, aus der du gekommen bist, wenn du heute Morgen hier bist und hast eine andere Ortsgemeinde, Heimatgemeinde. Wenn du dich da nicht einbringst, dann fehlst du dieser Gemeinde. Gott hat für dich einen Platz. Und natürlich muss man da gucken, wo ist jetzt mein Platz, wo kann der sein? Und Gottes Platz für dich ist natürlich als erstes an seinem Herzen. Ja, an seiner Brust. Das ist vielleicht ein sehr weibliches Bild, aber Gott verwendet ja auch weibliche Bilder. Oft wird er mit männlichen Attributen beschrieben in der Bibel, aber es gibt ja auch weibliche Bilder von Gott. Also Jesus sagt, ich hatte Sehnsucht danach, euch zu sammeln, wie eine Henne ihre Küken sammelt, ja, unter den Flügeln, aber ihr habt nicht gewollt. Also unser Platz ist zuerst an Gottes Herzen, unter seinen Flügeln. Und dann können wir aber auch schauen, wo ist denn unser Platz im Leib Christi, im Hauskreis, vielleicht im Christustreff, wenn das deine Gemeinde ist, auch in anderen Gemeinden, auch in dieser Welt. Ein nächster Gedanke, was behindert den Leib Christi? Zum einen falsch verstandene Demut oder falsch verstandenes Selbstmitleid. Wenn man zum Beispiel sagt, naja, ich werde ja eigentlich nicht gebraucht, es läuft auch ohne mich. Und vielleicht kann man ja auch manchmal zu dem Schluss kommen, auch im Christustreff, wenn man sieht, wie viele Leute da im Einsatz sind, dann denkt man vielleicht, ich werde nicht gebraucht. Aber es ist gar nicht so. Wir brauchen an ganz vielen Stellen, brauchen wir dich und deine Gaben. Also falsch verstandene Demut oder auch ein bisschen Selbstmitleid, das kenne ich von mir selber auch, ja, wenn man denkt, sie merken noch nicht mal, wenn ich nicht da bin, keiner braucht mich. Also da muss man mal gucken, das ist nicht so die richtige Einstellung. Oder übertriebene Minderwertigkeitsgefühle. Ich kann doch gar nichts beitragen, was kann ich schon? Aber wir haben ja in unserem Predigttext gehört, Gott hat die Glieder eingesetzt, an jedes von ihnen im Leib, so wie er es gewollt hat. Es ist also nicht an mir oder an dir, sich der Gemeinschaft zu entziehen. Denn Gott hat uns einen Platz bereitgestellt in der Gemeinschaft, gegeben, verordnet. Oder ja, einfach Gott hat uns einen Platz gegeben. Manchmal müssen wir noch ein bisschen suchen, bis wir den finden. Aber eine Funktion im Leib Christi, die nur ich oder die nur du ausfüllen kannst. Was kann noch hinderlich sein für das Zusammenwirken des Leibes Christi? Vielleicht, wenn man auf der anderen Seite vom Pferd fällt, wenn man hochmütig ist und sagt, naja, was kann der oder die schon beitragen? Bestimmt nicht so wertvolles wie ich. Oder wenn wir einander in Schubladen stecken, ja, also wir haben uns ein Bild gemacht von der jeweils anderen Person vielleicht und sagen, ach, der ist doch immer. Oder die, ach man, die kann doch nie. Oder ach, schon wieder der mit seinen Visionen, ja. Also wenn wir einander in Schubladen stecken und da nicht mehr rauslassen, das ist auch hinderlich. Oder wenn wir den einen gegen den anderen ausspielen, also so Machtspielchen veranstalten, ja. Wer kann sich besser durchsetzen? Paulus ermahnt uns, es soll im Leib Christi keine Spaltung sein. Natürlich heißt das nicht falsches Harmoniebedürfnis oder Verständnis. Man muss sich auch auseinandersetzen, aber mit Respekt und Liebe. Aber Machtspielchen sind fehl angebracht im Leib Christi. Ebenso behindert es den Leib, wenn wir Einzelkämpfer sind. Und manche sind das ja von ihrem Naturell, von ihrem Charakter her eher als andere. Und neigen dann vielleicht dazu, andere abzuhängen. Ja, die sind noch da hinten und man selber ist schon vorne weg. Aber Paulus sagt quasi, wir müssen füreinander einstehen, füreinander sorgen auch. Also schaut immer auch, wie es dem anderen geht und geht nicht nur schnurstracks euren Weg. Gott hat mir gesagt und ich gehe jetzt voran, egal ob zu links und rechts alle da nicht mitkommen, sondern man muss sich auseinandersetzen, man muss Kompromisse finden, auch nach denen schauen, die vermeintlich zurückgeblieben sind, ja, und da einfach miteinander ins Gespräch kommen und gucken, was ist unser Auftrag als Gemeinde, wo können wir uns einbringen, was wollen wir als Hauskreis, ja. Genau, also ihr habt so ungefähr das Bild bekommen. Sicherlich gibt es noch ganz andere Dinge, die für den Leib Christi hinderlich sind. Aber das waren mal so ein paar Gedanken. Mein letzter Punkt, wie werde ich oder wo kann ich ein wichtiges Glied sein im Leib Christi? Wie kann ich auch eine Sicht für den weltweiten Leib Christi bekommen? Ich fange nochmal kurz an im Kleineren, also beim Hauskreis, in deiner Kleingruppe. Da ist es wichtig, dass du dich mit deinen Gaben einbringst. Wenn du deine Gaben nicht kennst, dann ist es manchmal gut, einen Gabentest zu machen, wobei jeder Gabentest auch so seine Stärken und seine Schwächen hat. Vielleicht kann man es auch kombinieren. Man fragt auch eine Reihe von Freunden und sagt, was denkst du denn? Wo sind denn meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Oder fragt vielleicht auch Leute in verschiedenen Arbeitsbereichen, leitende Leute und fragt, siehst du mich in diesem oder jenem Arbeitsbereich? Oder man probiert einfach aus. Ja, auch im Hauskreis kann man ausprobieren. Kann ich besser Gitarre spielen oder besser die Bibelarbeit vorbereiten oder besser begrüßen oder Gastgeber sein oder alles zusammen. Das kann man im Hauskreis auch schon im kleinen Anführungszeichen probieren und dann in der Gemeinde kann man sich auch einfach ausprobieren. Das ist das Tolle. Auch im Christustreff, so habe ich auch in die Mitarbeit gefunden, weil ich einfach Dinge ausprobiert habe. Ja, also Kinderarbeit, habe ich gemerkt, ist ja erstmal sowieso verboten und das war ein Lama-Witz, ne? Also Kinderarbeit, das war nicht so meins. Chorarbeit war jetzt auch nicht so meins, obwohl ich gerne singe. Und dann habe ich so nach und nach Dinge gefunden, die mir Spaß machen. Aber das ist das Schöne im Christustreff und sicherlich auch in anderen Gemeinden hier in Marburg. Man kann einfach mal was ausprobieren und dann gucken, passt das zu mir oder wo habe ich meine Stärken. Bring dich verantwortlich ein in deiner Ortsgemeinde, in deiner Heimatgemeinde, die du als deine Heimatgemeinde ansiehst, mit Gebet, mit Mitarbeit, mit Finanzen. Für viele von euch heute Morgen hier wird das eben vielleicht der Christustreff sein, entweder für länger oder für eine gewisse Phase. Und dann geht ihr in andere Gemeinden. Und da ist es auch ganz wichtig, denke ich, wenn ihr dann euren Studienort wechselt oder ins Berufsleben einsteigt. Das ist oft so eine kritische Phase, wo man dann sich keine Gemeinde mehr sucht vielleicht, weil man denkt, ich habe jetzt keine Zeit und ich kann auch alleine Christ sein und so. Aber es ist ganz wichtig, dass du dir in deinem neuen Wohnort auch eine Gemeinde suchst. Und auch wenn die nicht der CT ist, vielleicht sogar ganz gut, vielleicht ja ganz erfrischend. Oder wenn du denkst, auch im CT war es immer so schön, aber es gibt auch andere gute Gemeinden überall in Deutschland. Also bring dich da ein. Jede Gemeinde hat ihre Stärken und ihre Schwächen, das ist klar. Wir müssen immer Kompromisse machen, so wie wir auch unsere Stärken und Schwächen haben, hat jede Gemeinde ihre Stärken und ihre Schwächen. Manchmal, das sage ich auch manchmal selber, ne, oder ihr kennt es vielleicht auch von euch, hören wir ja hier so unter uns, naja, der CT müsste eigentlich mal, oder der CT sollte nicht immer, ach, der Worship ist zu flach, die Predigten sind nicht inspirierend genug, genau, ja. Und schon wieder gibt's nur Pizza und so. Also das sage ich ja selber auch manchmal. Aber dann muss man immer denken, ja, aber ich bin doch der CT. Du bist doch der CT. Wir sind doch alle der CT. Es geht doch nicht, ja, die da oben, die haben schon wieder und so. Also du bist der CT. Du bist deine Ortsgemeinde. Stell dich dazu. Übernimm Verantwortung. Und engagiere dich. Entdecke die Schönheit deiner Gemeinde. Und ja, entdecke auch die Runzeln und die Falten in deiner Gemeinde. Das gehört auch dazu, die auch zu akzeptieren oder die vielleicht ein bisschen zu glätten. Vielleicht geht das ja auch. Und wenn du das Gefühl hast, dass keiner dich kennt und keiner dich sieht und du in den CT einfach nicht reinwächst, dann mach vielleicht einen Discover-Kurs mit oder fahr auf die Connect-Freizeit oder fahr auf die Cuxhaven-Freizeit mit. Die ist jetzt wieder immer in der Woche vor Ostern bis zum Gründonnerstag. Da haben wir auch noch Plätze frei, kleiner Werbeblock. Also lerne Leute kennen. Auch bei mir hat es lange gedauert, bis ich mich in den CT reingewühlt habe. Manchmal muss man das, weil wir halt so eine große, chaotische, diverse Gemeinde sind, muss man einfach Zeit mitbringen und sich richtig reinwühlen. Ja, stell dich Leuten vor, lade Leute ein, lass dich einladen. Und weite deinen Blick für andere Christen und Gemeinden vor Ort. In Marburg, an deinem Wohnsitz. Sag nicht, wir sind besser als die anderen oder die anderen sind besser als wir, sondern lerne auch andere Gemeinden kennen. Jetzt fängt ja die Allianz Gebetswoche an. Heute Morgen hat Uli gepredigt in Tabor. Da waren wir Teil oder haben mitgeholfen oder mitgestaltet beim Anfang der Allianz Gebetswoche. Die findet jetzt in vielen Gemeinden in Marburg statt in dieser Woche, auch im Gebetshaus, aber auch an vielen anderen Ortsgemeinden. Und das ist eine tolle Gelegenheit, andere Gemeinden hier vor Ort kennenzulernen in Marburg. Entdecke auch die Ökumene in Deutschland oder Christen anderer Konfessionen. In Gießen gibt es jetzt eine neue syrisch-orthodoxe Kirche. Da kann man vielleicht auch mal sonntags hingehen und sagen, okay, ich will mal gucken, wie feiern denn syrische Christen ihren Gottesdienst. Oder wenn man nach Frankfurt geht, da gibt es natürlich das ganze Spektrum, armenisch und äthiopisch, griechisch, russisch-orthodox. Da kann man einfach auch mal so ein Stück weit in die anderen Gottesdienste reinschauen. Und als letztes, entdecke die Geschwister in der Welt. Das ist auch ganz spannend. Das Herz des christlichen Glaubens schlägt ja nicht mehr in Europa. Also natürlich schlägt unser Herz, wir sind ja auch hier in Europa, ne? Ihr wisst schon, wie ich das meine. Aber sagen wir mal, das Herz des Leibes Christi scheint im Moment eher im globalen Süden zu schlagen, also in Lateinamerika, auch in Afrika, in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern unserer Welt, als bei uns oder in Skandinavien oder auch in Amerika. Noch vor 100 Jahren haben 80% der Christen in Nordeuropa oder in Amerika gelebt. Heute, also Christen, die gesagt hätten auch von sich, ich bin Christ, heute sind es nur noch 40%. Und es gibt mittlerweile in Lateinamerika und in Afrika ungefähr 1 Milliarde Christen. Und jeder vierte Christ in der Welt ist gegenwärtig aus Afrika. Aber das Herz des christlichen Glaubens schlägt nicht nur im Süden der Welt, sondern auch im Osten, und zwar in Asien. Ich habe gelesen, dass in China mittlerweile das Christentum wirklich mit rasanter Schnelligkeit wächst, vor allen Dingen während des letzten Jahrhunderts. Das kann man ja mehr beurteilen, weil von diesem neuen Jahrhundert sind ja noch nicht so viele Jahre vergangen. Aber bereits um das Jahr 2030 wird es in China wahrscheinlich mehr praktizierende Christen geben, als zum Beispiel in Amerika, wo man immer sagt, das ist ja das Land, wo so ganz viele Christen wohnen. Und zwar eben nicht Christen, die nur von der Denomination her Christen sind, sondern wirklich Leute, die an der Gemeinde teilnehmen, die in den Gottesdienst gehen, die lebendig sind. Also das finde ich ganz spannend. Ich wünsche mir, dass das Herz des Glaubens, das Herz des Leibes Jesu auch wieder mehr in Europa schlägt, bei uns, in Skandinavien. Und ja, da können wir uns vielleicht einfach inspirieren lassen. Also viele von euch sind ja schon in der Welt unterwegs gewesen, haben vielleicht auch in anderen Ländern in Gemeinden mitgearbeitet und so ein bisschen erfahren, wie inspirierend das ist, wenn man zum Beispiel mal auf den Philippinen, Ehepaar Göbel reist jetzt am, wann reist ihr aus? Am 6. Februar in die Philippinen aus. Also wenn man mal Lust hat, auf den Philippinen einen Einsatz zu machen in Zusammenarbeit mit einer lokalen Gemeinde, kann man sicherlich auch nachher nachfragen, auf dich zukommen. Und viele aus dem Christustreff, Familie Abendroth ist in Peru, Familie Scheunemann in Indonesien, Roland und Elke fahren immer wieder in den Sudan. Die kann man auch mal fragen, wenn man da gerne mal Gemeinden erleben möchte. Oder Ägypten, Maren und Reinhard Schindler und viele andere, auch jüngere Leute unter uns, von denen ich jetzt nicht weiß, sind anderswo gewesen, in anderen Gemeinden dieser Welt und sind da einfach inspiriert worden. Informiere dich auch, und das ist mein letzter Satz, wie es den Geschwistern in anderen Teilen der Welt geht. Das kann man gut über Open Doors, das christliche Hilfswerk oder die Evangeliumsgemeinschaft Mittlerer Osten. Wir haben ja auch hier immer wieder Weltblicke, und das ist nicht, um uns am Sonntagmorgen so richtig runterzuziehen, sondern um uns zu zeigen, wie geht es Christen in anderen Teilen der Welt? Ja, wo kann ich auch für meine Christen für meine Geschwister in der Verfolgung beten? Ja, wie kann ich sie unterstützen? Also auch das gehört dazu, Teil des Leibes Christi zu sein, dass wir uns informieren oder informieren lassen. Das versuchen wir ja sonntags auch immer wieder mal. Wie geht es unseren Geschwistern in anderen Teilen dieser Erde, die verfolgt werden. Paulus legt es uns ans Herz, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Also denkt daran, ich zeige nochmal einmal dieses letzte Bild von dem Leib. Du wirst gebraucht im Leib Christi, am Leib Christi. Du bist wichtig. Nur zusammen sind wir stark. Amen.